Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht Schlag auf Schlag. Wir dürfen Sie recht herzlich zur zweiten Folge unseres Podcasts Pumpe und Filter begrüßen. Wir, das ist zum einen die Pumpe, Florian.
Hallo Jörg, ich bin die Pumpe, das Herz heute. Ich freue mich, dass wir über Herz und Niere sprechen. Eine untrennbare Symbiose heute auf der Station habe ich wieder gesehen. Die Niere ist für den Kardiologen der Endgegner. Hyperkalämie, steigendes Kreatinin, wir kämpfen. Welche Medikamente dürfen wir noch geben, welche nicht? Ich freue mich heute viel zu lernen.
Ja, da wirst du auch einiges lernen, Florian, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich darf mich nur ganz kurz vorstellen, Jörg Latus, Nephrologe aus Stuttgart. Und es ist uns eine große Ehre und Freude, auch einen der größten Trialisten der Nephrologie aus Deutschland begrüßen zu dürfen, Professor Johannes Mann aus München. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind heute, Herr Mann.
Hallo, Herr Latus. Hallo, Herr Kahles.
Vielen Dank.
Ich freue mich auf unser Gespräch.
Super.
Wir auch.
Wir haben uns ja vorgenommen, so ein bisschen zu beleuchten, was war los in der Nephrologie und was kommt vielleicht 2025 auf uns zu. Und bevor wir das aber machen, Herr Professor Mann, habe ich ja gelesen, Sie sind Nephrologe, Pharmakologe, Toxikologe, Intensivmediziner und eigentlich ja der Mitbegründer der Studien, was RAS-Inhibition angeht. Hätten Sie damals gedacht, als Sie die Studie gemacht haben, dass wir 2025 so weit sind in der Nephrologie?
Nein, das habe ich wirklich nicht gedacht. Wie Sie richtig gesagt haben, bin ich erst Pharmakologe geworden. Und da war mein wissenschaftliches Gebiet das Renin-Angiotensin-System per Zufall. Und gerade in der Zeit wurden dann verschiedene Substanzen entwickelt, um dieses System zu blockieren. Und dann kamen Tierexperimente, die gesagt haben, es hat was mit der Niere zu tun und wie lange Nieren zu überleben. Und von da ausgehend dann kam das Ganze tatsächlich in die Klinik, weil gesagt haben, probieren wir das beim Patienten auch mal aus, ob es bei denen auch die Niere länger konserviert als andere Antihypertensiva. Und so ging es dann weiter. Und ich habe mir nicht vorstellen können eigentlich, dass wir in so eine Lawine von neuen Daten kommen in der Nephrologie, wie wir sie in den letzten, sagen wir mal, 5, 6 Jahren tatsächlich erlebt haben. Hätte ja auch niemand anders, habe ich jedenfalls nichts gelesen, erwartet. Das zeigt aber die Stärke von großen klinischen Studien, dass man sich nicht an Surrogatparametern aufhängt, wie ein HbA1c beim Diabetes oder dem Blutdruck bei Leuten mit hohem Blutdruck, sondern tatsächlich auf die Studien so powert, dass man eben klinische Endpunkte vernünftig evaluieren kann. Und dann kommen plötzlich Ergebnisse raus, die für den Patienten wahnsinnig wichtig sind, die man völlig übergangen hätte, hätte man die neuen Antidiabetika zum Beispiel nur entwickelt mit dem Maßstab, was macht der HbA1c.
Florian, was würdest du sagen? Hast du das so ein bisschen mitbekommen, auch in der Kardiologie, was in der Nephrologie los ist? Oder guckt ihr nach euch und denkt, was machen da die Nephrologen?
Nee, wir arbeiten eng zusammen, muss man schon sagen, weil, wie schon gesagt, ne, ich meine, wir wissen alle, dass Patienten mit einer CKD ein massiv erhöhtes kardiovaskuläres Risiko haben und sie sind häufig unterrepräsentiert in den höheren CKD-Stadien, in den großen Studien. Und was man sieht, wenn man jetzt mal an die Herzinsuffizienz denkt und sagt, wir haben hier die Fantastic Four, wir sind verwöhnt, es gibt nicht nur jedes Jahr auf dem ESC-Kongress 4 neue Leitlinien, es gibt eine New England-Publikation nach der anderen. Und jetzt ist in der Nephrologie richtig viel passiert. Ich durfte ja auch mit dir zusammen zum ERA-Kongress fliegen, da waren wir zusammen. Und da sprechen wir gleich noch über Studien, die da gezeigt wurden. Man sieht aber, dass sich richtig viel tut, dass es jetzt auch schon mehrere Säulen gibt von Studien, nicht nur RAS-Inhibition, sondern auch wirklich mehrere neue Wirkstoffe, die teilweise aus der Diabetologie kamen, durch ihre günstigen Pleiotropen-Effekte gezeigt haben, dass sie unter anderem nephroprotektiv sind. Und ich bin froh, dass man dann auch diesen Schritt gewagt hat, mal unabhängig von Diabetes zu schauen und den Paradigmenwechsel eingeläutet haben. Also für uns bedeutet das sehr viel, weil das Herz, wie gesagt, Herz und Niere sind untrennbar. Und wir sehen auch Patienten, die vielleicht auch am Ende nur noch eine CKD haben, die mit einem Verdacht auf eine Herzerkrankung da waren. Am Ende ist aber führend die CKD, damit müssen wir auch klarkommen. Also deswegen ist dieser Austausch wichtig und toll, was sich da alles getan hat.
Mein Herr Kahles erzählt mir immer, dass er bei allen ein HbA1c misst und wirklich auch eine Albuminurie.
Wow. Wir versuchen es. Ja.
Das ist wirklich toll und das ist wirklich eine Ausnahme. Wir hatten kürzlich eine Sitzung gehabt mit bedeutenden Kardiologen und die haben gesagt, also das schaffen sie in der Ambulanz nicht, dass auch noch der Urin abgefüllt wird.
Wir versuchen es. Ne? Wir machen es im Rahmen natürlich von Registern und Studien, aber halt auch so. Und wir haben ja auch moderne Therapeutika, die wir halt auch davon abhängig geben oder nicht. Also ja, ich finde es schon spannend. Mich hat fasziniert, dass bei dieser Cardigo-Ampel ich eine okaye, gute GFR haben kann, aber schon eine UACR, die erhöht ist und ich dann schon niereninsuffizient bin. Das wissen viele gar nicht. Ich wusste das auch nicht.
Hast du von mir gelernt, oder? Das hast du von mir gelernt.
Habe ich von dir gelernt? Ich dachte immer früher, ja, wenn die GFR okay ist, dann ist erstmal alles gut.
Ich hatte auch mal so einen Vortrag vor vielen Kardiologinnen und Kardiologen, hab ich auch gefragt, wer misst eine Albuminurie, hat sich einer hingestellt, er misst es aber nicht absichtlich, hat er einmal gemessen. Also ich glaube wirklich, ich glaube, das muss man wirklich so sehen, das ist noch gar nicht angekommen. Deswegen haben wir Sie heute ja da und wir reden viel gleich über Therapie, aber diese Diagnostik, die läuft ja gerade auch im hausärztlichen Bereich ja oft wirklich sehr schleppend und diese Inspektdaten, die wir da vorgelegt bekommen, wie ändern wir das, Herr Mann, wie machen wir das? Ich meine, wir müssen doch versuchen, dieses Screening irgendwie bei den Risikopatienten unterzubekommen. Haben Sie uns da vielleicht einen Tipp? Herr Kades, nicht beißen uns die Zähne aus.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie sagen. Wir reden über alles Mögliche an Grunderkrankungen und Risikofaktoren. Das ist natürlich in die Luft geblasen, solange man das bei seinem Patienten nicht misst und damit nicht weiß. Und wenn wir jetzt von der CKD, der chronischen Nierenerkrankung, sprechen, als Risiko für Überleben für alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die wir so kennen, und natürlich für die Niere, dann wird es nur eine Rolle spielen für den Patienten, wenn man es auch im Endeffekt misst. Ja. Die Diabetologen machen das weitgehend und die niedergelassenen Allgemeinärzte, die stehen in der Zusatzqualifikation in dem Bereich, sehe ich das auch. Ich sehe es relativ selten bei jemandem, der jetzt keinen besonderen Schwerpunkt hat im Bereich Diabetes. Das ist schade. Man wird 1000 Liter Blut abgenommen, aber nicht mal 10 Milliliter Urin.
Sehe ich genauso, Katastrophe. Ja, da müssen wir gemeinsam irgendwie unsere Netzwerke noch besser bilden, dass wir da wirklich vorankommen. Florian, möchtest du gerade
was sagen? Eine Frage, hat sich durch die Studien, Herr Mann, hat sich durch die Studien bei Ihnen das, sage ich mal, also sind natürlich internistisch sowieso interessiert und extrem vorgebildet und erfahren, aber hat sich durch diese Outcome-Studien was verändert in Ihrer täglichen Praxis? Achten Sie mehr auf die kardiologischen Outcomes? Ist man durch diese ganzen Studien verändert in seinem klinischen, in seiner Wahrnehmung und im Handeln? Ist dir dieser interdisziplinäre Dialog, hat der sich intensiviert?
Ja, sehr stark.
Ja.
Hat sich enorm verändert, denn die Patienten mit einem Nierenproblem, so nenne ich es mal, die sind diejenigen, die besonders stark kardiovaskulär gefährdet sind. Das heißt, wenn ich den Patienten mit Nierenproblemen am Leben erhalten will, dann muss ich ihn kardiovaskulär optimal behandeln. Das habe ich gelernt als erstes aus der Hope-Studie. Das war ja zusammen mit Kardiologen, Herrn Yusuf und seine Mannschaft und von diabetologischer Seite her Herr Gerstein und seine Mannschaft. Und dann ich war derjenige, der die Nierengeschichten da vorangetrieben hat. Mhm. In der Zusammenarbeit, das ist 30 Jahre her, die Hauptstudie, als sie geplant wurde, da wurde das ganz klar. Das war die erste Studie, die auch so klar herausgestellt hat, was für ein Risiko für das Herz die CKD ist, Punkt 1. Und Punkt 2, auch für die Kardiologen sehr wichtig, dass die hohen Endpunktzahlen in den großen kardiovaskulären Studien, die wird getrieben von der Untergruppe mit CKD. Ohne die CKD-Subgruppe würden die ganzen kardiovaskulären Studien wahrscheinlich in der Regel neutral ausgehen, alleine schon wegen eines Powerproblems.
Und im klinischen Alltag, ab welcher Situation holen Sie den Kardiologen oder die Kardiologin zu Rate dazu? Was macht man in der Nephrologie? Ist eine Frage an Sie beide. Im Prinzip so ein bisschen, wann, weil wir werden ja auch immer gefragt, wann holen wir den Nephrologen? Es kommt immer drauf an, ne? Ich meine, wenn wir irgendwie mit unserem Latein am Ende sind. Aber wie ist das auf der umgekehrten Seite eigentlich? Eine Herzinsuffizienz ist ja jetzt im Prinzip, wir haben ja klare Leitlinien. Aber wie ist das im klinischen Alltag? Ab wann muss man die zweite Fachdisziplin dazu holen?
Also wir haben auf der einen Seite die Patienten mit Herzinsuffizienz, haben Sie herausgestellt, bei der wir den Kardiologen brauchen, denn wir wissen ja dann nicht, was ist die Grundlage dieser Herzinsuffizienz.
Ja.
Und ausgehend davon, wie soll sie behandelt werden, da brauchen wir die Zusammenarbeit ganz eng. Dann haben wir einzelne Patienten mit Klappenproblemen, aber das ist bei Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz auch nicht so selten. Und die Patienten mit Angina pectoris, die muss ich sagen, dass die früher, ich weiß gar nicht warum, aber waren die viel häufiger gewesen als heutzutage, dass wir dazu den Kardiologen brauchen. Was wir häufiger haben, ist, dass wir bei diesen Patienten Rücksprachen haben vom Kardiologen an uns. Kann man dem Herzkatheter machen? Ja, nein. Wie muss ich den Patienten vorbereiten? Und was sind die Konsequenzen dann später? Was kann ich dann mit ihm machen?
Florian, du hast ja schon angesprochen, unsere Säulentherapie, und die würde ich gern kurz nochmal aufgreifen und Herr Mann so ein bisschen einzelne Säulen mit ihm mal durchgehen und sagen, hat sich da was geändert? Fangen wir mit RASi an. Gibt es nichts Neues, oder? Wird zu wenig gemacht, sollte man machen.
Also in den ganzen Studien, die jetzt in neuerer Zeit gelaufen sind, haben praktisch alle Patienten immer einen RASi an Bord gehabt. Es war ein großer Durchbruch gewesen, weil man damit sowohl kardiovaskulär enorm viel erreichen konnte, sprich Hope-Studie, eine der Grundlagen der Therapie, und eben auch für die Niere einiges erreichen konnte. Grundlage sind da die Diabetes-Studien und auch die IBRI-Studie bei Patienten ohne Diabetes. Dann war aber erstmal Stille sozusagen. Es wurde sehr viel ausprobiert. Es sind sehr viele große Studien neutral ausgegangen, bis dann schließlich die Daten kamen zu den SGLT2-Hemmern, zu den GLP-1-Rezeptoragonisten und den Mineralocorticorezeptor-Antagonisten.
SGLT2, auch da muss man sagen, glaube ich, sind wir uns alle einig, die gehören sowohl beim herzinsuffizienten Patienten und oder natürlich bei den CKD-Patienten einfach rein. Und ich glaube, das greifen wir nachher auch nochmal auf, was es natürlich für die aktuellen Studien natürlich auch bedeutet, dass eigentlich Standard of Care sich geändert hat. Dann Stichwort nicht-steroidaler MRA hat auch noch nicht so richtig Anklang gefunden bisher, obwohl die Studienergebnisse ja eigentlich sehr vielversprechend sind. Aber was sagen Sie, Herr Mann?
Ja, ich finde, die Studienergebnisse sind wirklich gut. Da ist für mich eigentlich kein Zweifel, dass es eine sehr hilfreiche Substanz ist, gerade bei den Patienten, die stärker betroffen sind von der CKD, und wird auch in meinem Umfeld, so wie ich es sehe, zu wenig eingesetzt. Sie hat wenig Nebenwirkungen, wird vom Patienten gut vertragen. Man braucht dem Patienten nichts groß zu erklären und muss ihn wieder einbestellen, um Kaliumkontrolle zu machen. Aber das ist ja nichts Aufregendes, jetzt schon gar nicht für uns Nephrologen. Und dann sieht man halt weiter. Und die Patienten, die die Therapie abbrechen wegen Hyperkaliämie, das liegt im Bereich von unter 2%.
Sehe ich auch so, da kann man den Diabetikerinnen und Diabetikern wirklich was Gutes tun, auch bei dem residuellen Risiko, sehe ich auch so. Und jetzt, Florian hat ja auch der MRA noch auch kardiologisch eingeschlagen. Also da wird es, denke ich mal, ja nochmal nach oben gehen, was die Therapie da auch angeht, denke ich mal. Und jetzt geht es noch weiter, Mann. Jetzt war natürlich Stockholm groß erwartet worden. Alle haben darauf gewartet. Sie hatten ihren großen Auftritt. GLP-1-Rezeptoragonisten. Ja, möchten Sie Ihre eigenen Ergebnisse in 3-4 Sätzen zusammenfassen? Was Sie da mitgenommen haben, waren Sie überrascht? Freudig? Ich glaube, alle waren freudig, so ein bisschen, die da oben standen, hätte ich gesagt, oder?
Die Ergebnisse waren nicht unerwartet, muss man sagen. Also wir haben Vorläufer-Ergebnisse gehabt aus den großen kardiovaskulären Studien, die mit den GLP-1-Rezeptoragonisten durchgeführt wurden. Da gab es immer eine Untergruppe von etwa 20% der Leute, die eingeschlossen waren mit Typ-2-Diabetes, die was mit der Niere zu tun hatten. Und da konnte man schon mal sehen, wie ist es denn bei denen gegangen. Und auf der Basis dieser Daten ist dann die Studie geplant worden, die wir vorgetragen haben, die nur CKD-Patienten reingenommen haben, also nicht 20%, sondern nur 100%. Und alles Patienten mit Typ 2 Diabetes. Und wir haben vorher geplant, dass, und wir haben uns angeschaut, was passiert mit der Niere und was passiert mit dem Herzen, die beiden Sachen. Und wir hatten geplant, dass wir vom primären Endpunkt 7,8% pro Jahr erleben werden. Und die Studienteilnehmer leider, das ist ja eine riesige, riesig hohe Rate. Und es waren genau 7,8%. Also wir hatten das schon gut geplant. Und wir hatten gedacht, dass wir eine Risikoreduktion in der Gegend von 18% haben. Es waren 24% gewesen, aber es war in dem Bereich. Deswegen wurde die Studie auch vorzeitig beendet. Und, wir waren im Endeffekt, war es so, dass der GLP-1-Rezeptor-Agonist war effektiver, als wir erwartet haben. Und wir konnten deswegen die Studie vorzeitig beenden.
Und das war schon, muss man sagen, gut vorgetragen.
Wir hatten Gänsehaut. Es war sehr, sehr beeindruckend. Ich interessiere mich ja auch schon lange für die GLP-1-Rezeptor-Agonisten. Das ist extrem spannend. Was mich jetzt interessieren würde aus Ihrer Sicht ist, mechanistisch, Punkt 1, Wird es sich lohnen, auch mal in eine Nicht-Diabetes-Richtung zu gehen zum Beispiel? Weil ich glaube zum Beispiel, dass viel über antientzündliche Effekte reguliert wird, gerade was auch die vaskuläre Protektion betrifft. Auch in der Niere haben GLP-1-Rezeptor-Agonisten das Remodeling günstig beeinflusst, haben auch dort Inflammation gesenkt. Wir sehen auch so in Substudien günstige Effekte auf so auf Covid-Infektionen, auf nicht-kardiovaskuläre Endpunkte. Finde ich auch interessant, was auch, finde ich, uns auch jetzt speziell in der Kardiologie uns so ein bisschen Vertrauen in die Substanz gibt. Die Gesamtsterblichkeit ging deutlich runter, 20%. Sowohl die kardiovaskuläre, aber auch die nicht-kardiovaskuläre Rate ging numerisch runter. Und das ist schon, glaube ich, was Spannendes. Was glauben Sie, passiert da mechanistisch? Ist die Inflammation der Main Driver oder ist es irgendwie doch Zucker?
Ich glaube, dass es tatsächlich die Inflammation ist. Wir haben ja so eine großen Effekte gehabt, nicht nur auf die Niere. Wir hatten, wie Sie selbst gesagt haben, Myokardinfarkt, Apoplex, kardiovaskulärer Tod, dieser kombinierte typische, archetypische, muss man sagen, kardiovaskuläre Endpunkt war deutlich reduziert. Das Überleben der Patienten war deutlich verbessert gewesen und das kann man eigentlich nicht erklären durch die Verbesserung des HbA1c. Sonst müssen ja die anderen Studien, zum Beispiel mit DPP-4-Hämmern oder Studien mit sulfonylen Harnstoffen, da gibt es ja die Carolina-Studie. Also wir haben wirklich Tausende von Patienten untersucht in anderen Studien und haben nichts gefunden, ja, obwohl der HbA1c wirklich sehr gut gesenkt war. Wir haben was gefunden mit den SGLT2-Hämmern und mit den GLP-1-Rezeptoragonisten. Da muss also was Besonderes dabei sein. Es geht über den GLP-1-Rezeptor, das glaube ich auch, dass das eine große Rolle spielt, denn es gibt Tierexperimente mit Mäusen, denen der GLP-1-Rezeptor fehlt. Und da können Sie sehen, dass gerade was die Niere angeht, was das Herz angeht, die Erkrankung dieser Mäuse, ne, also viel schlimmer verläuft, wenn die keinen GLP-1-Rezeptor haben. Also die reagieren auch auf das endogene GLP-1, ebenso wie auf die Substanzen. Jetzt nicht Diabetes. Ja, da kann ich insofern was dazu sagen, weil wir eine große Untersuchung haben, die übergewichtige Patienten behandelt hat mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten und geguckt hat, A, geht das Gewicht runter, es geht sehr gut runter. Und B, sie haben geguckt, was passiert kardiovaskulär. Und sie da, auch kardiovaskuläre Endpunkte wurden um etwa 20% gesenkt. Und es waren alles Leute ohne Diabetes. Ja, also Ausgangspunkt Übergewicht. Und in dieser Population waren natürlich nicht viele mit CKD, aber die haben wir speziell analysiert und es fand sich, dass die Niere erheblich profitiert bei diesen Übergewichtigen ohne Diabetes von der Behandlung mit einem GLP-1-Rezeptoragonisten. Einschränkend muss man sagen, dass wir es ja hier mit einem niedrigen Risikopopulation haben, was die Niere betrifft. Ja? Und daher sind die Endpunkte A nicht so zahlreich und B wurden die Unterschiede vor allem getrieben von der Unterschiede in der Proteinurie.
Also ich finde das Thema Inflammation super spannend und ich bin auch sehr gespannt auf die Studie, die ihr nochmal untersucht hat. Was passiert wirklich in den Nierenbiopsien von Patientinnen und Patienten mit Diabetes, die einen GLP-1-Rezeptoragonist bekommen? Und biopsiert man nochmal nach und kann man echt gespannt sein, ob die Inflammation wirklich draußen ist. Das heißt, Thema Inflammation haben wir schon gelöst. Und das zweite mechanistisch, was Sie uns erklären müssen, meine ist, wie kommt es zu diesem Dip, den man ja eigentlich bei allen Studien dieser Art sieht. Aber ich werde das auch immer gefragt bei Vorträgen und ich werde mir dann ab jetzt Ihre Antwort übernehmen, denke ich mal. Deswegen bin ich mal gespannt, was Sie uns da sagen.
Also es ist nicht in allen Studien so, aber wir haben es immer wieder mal, dass wenn Sie die glomeruläre Filtrationsrate sich anschauen, die Studie beginnt zum Beispiel ganz typisch mit Hämmern des Renin-Angiotensin-Systems oder mit SGLT2-Inhibitoren, dann geht im ersten Moment die GFR etwas nach unten, erholt sich dann ein bisschen, aber bleibt tiefer als der Kontrollgruppe. Und nach einer Zeit, erst sagen wir ein paar Monaten, wird der Substanzeffekt mit einer verbesserten GFR erst sichtbar. Das eine ist substanzspezifisch. Das andere, glaube ich, liegt darin, dass wir zum Beispiel den Blutdruck der Patienten deutlich besser einstellen, in dem Augenblick, wo er die Studie eintritt. Denn sie haben ja Vorgaben in den Studien an die Teilnehmer. Ihr soll den Zielblutdruck erreichen, ihr soll das und das LDL erreichen oder beziehungsweise die Patienten entsprechend behandeln. Und damit hat es zu tun. Zusätzlich ist es so, das darf man nicht vergessen, dass wir bei den Patienten mit Typ 2 Diabetes eine erhebliche Rate haben von solchen, die hyperfiltrieren, von denen wir annehmen, dass sie besonders gefährdet sind auf einen späteren Verlust an Nierenfunktion. Und die Hyperfiltrierer, die werden deutlich normaler, also deren GFR sinkt, wenn sie GLP-1-Rezeptor-Agonist geben, und wahrscheinlich ist das tatsächlich dann HbA1c-Effekt und eine verbesserte metabolische Kontrolle.
Und vielleicht ganz kurz in dem Zusammenhang, die SGLT2-Hemmer haben ja auch diesen Dip, und vor allem die SGLT2-Hemmer haben ja auch durchschlagenden Erfolg gehabt in der Nephroprotektion. Alles kam aus den Diabetes-Sicherheitsstudien, die die FDA 2008 eingefordert hat, aus gutem Grund. Frage, glauben Sie, dass auch in der Nephroprotektion die beiden Substanzklassen komplementär protektiv wirken? Sollte man die kombinieren, oder ist es was, gibt's da Subanalysen zu, dass die sich gegenseitig helfen? Oder bringt's in der Subgruppe der SGLT2-Hemmer nicht mehr so viel, den GLP-1-Agonisten zu geben?
Die kurze Antwort ist, die Kombination bringt's.
Ist gut.
Die längere Antwort wäre, dass die ganzen Meta-Analysen, die untersucht haben, was machen SGLT2-Hemmer auf die Niere und aufs Herz, beziehungsweise was machen GLP-1-Rezeptoragonisten auf Niere und Herz, wenn man da die Untergruppe untersucht hat mit der anderen Substanz, ja, dann war die Substanz selbst unbeeinflusst von der zweiten Substanz in den großen Meta-Analysen. Ich glaube, das ist die beste Antwort, die wir im Augenblick haben.
Was ist mit den Dialysepatienten? Können Sie da nochmal was zu sagen? Also, welche Optionen haben wir mit GLP-1-Agonisten bei jemandem, der in eine Dialysepflichtigkeit gerät? Also erstens, wann muss ich die absetzen? Zweitens, gibt es Studien dazu, wo man die Substanzklasse bei Dialysepatienten, da haben wir ja nicht viel, ehrlich gesagt. Und die ist so nephroprotektiv, die Medikation.
Ja, ich meine, für die Nephroprotektion ist es dann zu spät. Aber wir haben ja einmal die metabolische Kontrolle. Und ich bin wirklich der Überzeugung, auch wenn es ja jetzt keine direkten, doch, es gibt Studien, die direkt vergleichen, Insulin mit GLP-1-Rezeptoragonist. Wenn ich einen Typ-2-Diabetiker bei dem überlege, ich eskaliere jetzt die Therapie zu einer injizierbaren Substanz, um es mal so zu sagen, dann ist für mich unverständlich, was für eine riesige Zahl von Patienten dann mit Insulin behandelt werden. Und wir haben hier eine Substanz, GLP-1-Rezeptoragonisten, den injizieren sie, und die Patienten haben wirklich eine einfache Kontrolle, und sie haben nur eine Reduktion der Endpunkte, was sie mit basalem Insulin nicht hatten.
Wann muss ich es absetzen?
Jetzt, pass auf, sie müssen sich absetzen, das wär mir bei der Dialyse. Die Frage ist, können Sie es benutzen bei der Dialyse, neu einsetzen? Da gibt es keine Daten dazu. Was es gibt, sind pharmakokinetische Daten, dass es eigentlich kein Problem sein sollte mit den Analoga. Was anderes wie ist es mit den Substanzen, die von Exendin abstammen. Mhm. Aber mit den Analoga, die GLP-1-Rezeptor-Analoga-Agonisten, Analoga, da geht es. Und ich bin der Überzeugung, dass die Patienten davon profitieren. Nicht nur bin ich Überzeugung, ich habe eine ganze Reihe von Patienten behandelt, insbesondere dann, wenn es um massives Übergewicht geht. Und dann gibt es wiederum die Frage, das kann ein Hinderungsgrund sein für die Transplantation. Und dann, wie kann ich denn abnehmen? Viele Versuche. Das geht mit GLP-1-Rezeptoragonisten ganz gut.
Komplett, aber dann auch 9 Kilo Gewicht abgenommen, hat auch alles, was die anderen Beschwerden angeht, hat er deutlich profitiert. Herr Mann, wenn man jetzt in so einem Steering-Komitee ist für so eine große Studie mit GLP-1 und plötzlich ändert sich so Standard of Care, hat man da unruhige Nächte, oder haben Sie damit, oder wann haben Sie kommen sehen, dass natürlich in den wahrscheinlich häufiger Placebo-Arm doch SGLT2-Drop-Ins sind? Schläft man da gut oder macht man sich da Sorgen, oder?
Nee, das eigentlich nicht. Aber meine Frage wäre an den Kardiologen, in dem Fall Herrn Kahles, wie ist es bei Ihnen mit der Herzinsuffizienz? Also ich erzähle meinen Leuten, beziehungsweise ich erzähle es auch mir selbst, es geht ja auch um die Ärzte-Compliance, ja. Ich habe die Daten da, wie ich die Niere schützen kann. Es sind 4 Substanzen, die ich da einsetzen, nicht nur kann, sondern soll. Und wie mache ich es jetzt, dass ich die 4 auch an Bord bekomme? Leider habe ich keine Polypille, keine Single-Pill-Combination, wo das alles drin ist in einer Pille. Das gibt es ja in einem anderen Zusammenhang, kardiovaskulär. Wie machen es die Herzinsuffizienzkardiologen, dass der Patient auch seine 4 Medikamente bekommt und schluckt?
Also wir versuchen im stationären Aufenthalt, auch bei einer Erstdiagnose Herzinsuffizienz, möglichst die Fantastic Four alle an Bord zu bekommen.
Halt. Alle 4?
Ja, ich meine, gibt es diese Strong-HF-Studie, die das untersucht hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es große Parallelen Ne? Jetzt, wo diese Substanzklassen verfügbar sind in den Nieren, das habe ich mich auch gefragt. Man muss gucken, manche Substanzklassen schlagen stark auf den Blutdruck. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube, es ist wichtig, diese komplementären Mechanismen zu nutzen. Das ist jetzt auch in der neuen Hypertonie-Leitlinie nochmal betont worden. Anstatt eins auszudosieren, lieber mehrere komplementäre Mechanismen nutzen, lieber in einer niedrigen Dosis und dann gucken, was ist möglich. Und dann auch entlassen und schnell nochmal einbestellen und gucken, wie weit man ist. Und man sieht ja, das sehe ich auch in meiner eigenen Erfahrung, dass diese Fantastic Four in der Herzenswege schon sehr wirksam sind. Das ist wirklich beeindruckend manchmal, was sich da der Ventrikel wieder erholen kann. Also schon wirklich mit den vier versuchen reinzugehen.
Mhm. Wir haben dann halt keine Ventrikelfunktion mehr messen können. Was für mich immer noch das Beste ist, was mir dem Patienten rüberbringen kann, ist die Proteinurin. Und die wird erheblich beeinflusst dadurch. Und es wäre so ein Maßstab, um zumindest dem Patienten zu sagen, es kommt auch an.
Was wäre denn jetzt aus den Studien, die wir jetzt so besprochen haben, für Sie, wenn wir jetzt sagen, wir transplantieren mal so ein bisschen diese neuen Fantastic Four potenziell auf die Niere. Mhm. Was glauben Sie, gibt es da so eine Strong-HF-Studie für die Niere? Ist die geplant? Wie geht man da am besten rein jetzt? Und wie wird die moderne Therapie jetzt der CKD da aussehen? Was muss man zuerst machen?
Ich glaube, es hängt vom einzelnen Patienten ab, was man anfängt. Aber das Entscheidende wird sein, dass man die vier Substanzen möglichst rasch dann wirklich implementiert. Und die Frage ist, wer macht es?
Ja. Richtig.
Also ich mache es inzwischen als Nephrologe selbst. Ich habe vor Jahren dann den Patienten überwiesen an Diabetologen und dann den Vorschlag gemacht, so und so und so. Habe ich verlassen. Nicht, weil ich keinen, ich habe sehr gute Zusammenarbeit mit vielen, vielen Diabetologen. Aber wenn ich die Chance sehe für die Niere, dann fange ich auch mit dem Medikament an. Die bekommt er rezeptiert, der wird aufgeklärt darüber, was die Nebenwirkungen sein sind. Da kriegen wir einen Bestellungstermin und dann die Eskalation. Anders geht's nicht, in meiner Erfahrung.
Ich glaube auch, die Patientin zuerst zieht, der muss damit anfangen. Wenn wir da immer auf den anderen schieben und wartet und überweist und anderes machen, dann kriegen wir das, sehe ich komplett auch so. Ich glaube, da muss jeder einfach selber anfangen.
Haben wir noch Zeit für eine kurze Frage am Ende? Was ist mit Leitlinien, die jetzt kommen? CKD-Leitlinien. Wann kommen die neue? Ich meine, Jörg, du hast mir so ein verstaubtes Buch damals gerade gezeigt. Ihr habt ja gerade, deswegen wollte ich gerade fragen, wann ist denn da das nächste Update? Und die neuen Studien, wann werden die da wahrgenommen? Gibt es da auch mal so Zwischenupdates, so wie bei uns in der Cardio?
Da wird sicher ein Update geben, was Diabetes und CKD angeht. Da gibt es eine extra Leitlinie. Ich selbst bin Chairman von der Leitlinie zum hohen Blutdruck, die mittelbar zu tun hat, beziehungsweise auch zu tun hat mit Diabetes und CKD. Bisher sind die GLP-1-Rezeptoragonisten in der Leitlinie sehr hoch drin, aber mit der Indikation zur Verbesserung der metabolischen Situation. Das wird sich jetzt ändern, nehme ich an, nämlich zur Verbesserung der Endpunktdaten. Und ich schätze, dass es dann in gleicher Linie kommt wie die SGLT2-Hämmer und die Inhibitoren des Renin-Angiotensin-Systems. So ist meine Einschätzung. Aber die Frage ist die Umsetzung. Ja, wenn Sie sich angucken, auch die Leute, die kürzlich in letzter Zeit in Studien reingekommen sind mit Typ 2 Diabetes, ja, über 60% haben Insulin, Sulfonin-Harnstoffe beim Drittel der Patienten. Substanzen, die sich in kontrollierten Studien nicht überlegen, erwiesen haben, der Kontrollgruppe trifft auch zu auf die DPP-4-Hämmer. Also da ist noch viel praktische Arbeit, das kann man nur sagen. Und das hat für die Patienten eine große Bedeutung, wirklich eine große Bedeutung. Wir haben hier Substanzen, die Zeit bis zur Dialyse um Jahre, also nicht, reden nicht von Monate, wir reden von 4, 5, 6 Jahren Verschiebung des Dialysebeginns. Was das für einen Patienten bedeutet, das fragen Sie mal einen, der an der Dialyse ist.
Weil die Wahrnehmung ist ja oft, das erlebe ich im Alltag, dass die Leute teilweise gar nicht so wirklich Angst haben. Wenn man denen sagt, sie haben eine verminderte Ereignisrate, das ist ja auch schwer zu vermitteln, ne? Weil erstmal tut es ja auch nicht weh, wenn man ein hohes Risiko hat, einen Herzinfarkt zu entwickeln. Aber vor der Dialyse haben die Patientinnen und Patienten extrem Angst. Das ist was wirklich gefürchtet.
Das Problem ist, dass die allermeisten nicht zur Dialyse kommen, weil sie vorher einen kardiovaskulären Tod haben. Deswegen ist ja vielleicht dieser Risikorechner, den du ja ab jetzt auch benutzen sollst, empfohlen von KDIGO und jetzt auch DGAM, vielleicht doch nochmal ein Tool, auch unsere Patientinnen und Patienten wirklich klar zu machen, was für ein Risiko sie haben eigentlich haben.
Aber, absolut.
Ja, Mann, Sie haben großen Anteil daran, dass es so voranging mit den Studien. Und es war uns eine sehr große Freude, dass Sie heute unser Gast waren. Wir haben viel gelernt.
Danke.
Und ich glaube, wenn wir das so angreifen, wie wir uns das vorgestellt haben, wird Alles nur besser. Und Florian, du hast das letzte Wort als Kardiologe, das stehe ich dir zu.
Ja, vielen Dank, Jörg. Vielen Dank, Herr Mann, für diesen tollen Podcast. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Auch vielen, vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, in diesem Podcast ist mir jetzt persönlich als Pumpe, also als Herzvertreter, nochmal mit zwei extrem hochrenommierten Nephrologen klar geworden, wie wichtig das Zusammenspiel zwischen Herz und Niere ist. Und es ist weiterhin so, dass es häufig der Endgegner für den Kardiologen im klinischen Alltag ist und dass es so wichtig ist, zu erkennen, welches massiv hohe kardiovaskuläre Risiko diese Patienten Patientinnen haben. Ja.
Deswegen geht es morgen für dich wieder zur Albuminuriemessung. Wir bedanken uns unbedingt nochmal und freuen uns auf die nächste Folge. Ja. Und wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute. Bis
danke, dann. Danke.
Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.